Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich.
I mean, I've always loved Las Vegas.
Mit ihrem Fable für Las Vegas ist die US-amerikanische Regisseurin Gia Coppola ganz sicher nicht allein. Mitten in der brütend heißen Wüste, wo eigentlich kaum ein Strauch wachsen kann, ausgerechnet dort werden riesige Erfolge gefeiert, niederschmetternde Abstürze erlebt und nicht zuletzt deshalb auch immer wieder Filme gedreht. The Last Showgirl ist einer davon, kommt heute in die Kinos und wir sprechen drüber. Außerdem geht es um Die Frau in Blau, eine Essener Ausstellung über Alma Mahler und Oskar Kokoschka. Und wir stellen das neue Dokumentationszentrum Nationalsozialismus in Freiburg vor. Doch zunächst blicken wir nach Istanbul, wo, ginge es nach der Regierung, eigentlich Ruhe herrschen sollte, wo aber lautstark protestiert wird. Gegen die Festnahme gestern von Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu. Nicht mit Trillerpfeifen, aber mit diplomatisch deutlichen Worten kommentiert auch die internationale Politik das Vorgehen gegen den wohl stärksten Konkurrenten von Staatschef Erdogan. Die Staatsanwaltschaft aber bleibt bei ihren Vorwürfen, darunter Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Korruption. Bei vielen anderen besteht aber kein Zweifel. Präsident Erdogan will rechtzeitig vor der nächsten Präsidentschaftswahl seinen Gegner İmamoğlu loswerden. Wie reagiert die Kulturszene in der Türkei auf die Festnahme des Mannes, der für und mit Hilfe der Kultur Politik macht? Der Kunstkritiker Ingo Arendt ist in besagter Szene bestens vernetzt. Ich habe ihn gefragt, was hören Sie von Kulturschaffenden in der Türkei?
Ja, generell herrscht natürlich einfach fassungsloses Entsetzen. Nicht nur wegen İmamoğlu selbst, sondern weil auch Künstler unter den 100 verhafteten Persönlichkeiten sind. Der Musiker Erçan Saçi, beispielsweise ein sehr bekannter Sänger von der Gruppe Vitamin. İmamoğlu selbst ist in der Kulturszene äußerst beliebt. Ich habe ihn selbst noch Ende Januar getroffen, als er eine große Retrospektive des türkischen Künstlers Ahmet Güneş Tekin eröffnet hat und alle haben ihm zugejubelt. Aber bisher halten sich die meisten Künstlerinnen mit Stellungnahmen sehr, sehr bedeckt. Man hört nichts von Orhan Pamuk, Elif Shafak, die sonst in solchen Situationen ja immer sehr meinungsstark sind. Das ist natürlich auch im Moment gefährlich geworden. Es sind ja heute wieder 40 Leute verhaftet worden, die kritische Posts zu der Aktion abgesetzt haben. Ich habe den Eindruck, dass der Musiker und Schriftsteller Sülfi Livaneli, einer der bekanntesten Intellektuellen und Künstler der Türkei, die allgemeine Stimmung am besten ausgedrückt hat mit seinem Post auf Instagram. Er sagt, Ekrem İmamoğlu ist der kämpferischste und mutigste Mensch, den ich kenne. Er wird definitiv Erfolg haben.
Sie haben gerade gesagt, İmamoğlu sei sehr beliebt in der Kulturszene. Warum ist er so wichtig für die Kultur?
Ja, er ist ein Freund der Künste, zeigt das immer gerne. Er ist mit sehr vielen KünstlerInnen befreundet. Er hat selbst eine eigene Kunstsammlung, betont bei jeder Gelegenheit Kunst- und Meinungsfreiheit. Man sieht ihn unheimlich oft in Ausstellungen, Galerien, auf der Istanbuler Kunstmesse. Und man nimmt ihm also ab, wenn er sagt, Kultur ist der Motor, der mich treibt. Das war sein Motto beim Kommunalwahlkampf im letzten Jahr. Und er hält aber nicht nur Sonntagsreden zur Kultur, sondern setzt sie tatsächlich um. In Istanbul hat er etwas implementiert, was es vorher gar nicht gab, eine eigene städtische Kulturpolitik. Seit seiner ersten Amtszeit hat er eben konsequent historische Gebäude in der Stadt restauriert und in Kulturzentren umgebaut. Eine alte Gasfabrik im Stadtteil Kadıköy, eine alte Fesfabrik in dem konservativen Stadtteil Eyüp, ein altes Rohöllager an den Ufern des Bosporus. Und diese Gebäude stehen meist in konservativen Stadtteilen von Istanbul, dienen als Ausstellungshallen und es gibt zusätzlich Bibliotheken darin, wo jeder reingehen, lesen und arbeiten kann. Ebenso an vielen Fähranlegestellen, wo die Menschen ja sehr viel Zeit verbringen. Und sein Ziel ist eben Bildung, Kunst und Kultur für alle, vor allem eben eher konservative Menschen. Er will das freie Denken fördern, das hat er in dieser Ausstellungseröffnung gesagt.
Und jetzt, da er als Bürgermeister von Istanbul festgenommen ist, besteht jetzt schon die Gefahr, dass das, was Sie gerade aufgezählt haben, dass das bereits zunichte gemacht wird?
Wenn der Bürgermeister verhaftet wird und damit amtsenthoben wird, ernennt der Innenminister, Yerli Kaya heißt er, in der Regel einen Zwangsverwalter. Das hat Präsident Erdogan im kurdischen Teil der Türkei, wo er ja reihenweise ständig die Bürgermeister absetzt, seit vielen Jahren vorexerziert. Auch İmamoğlu's Stellvertreter kommen bei der Amtsenthebung nicht zum Zug, weil die eben auch alle selber verhaftet worden ist. Darunter Mahir Polat, ein bekannter Kunsthistoriker und der eigentliche Kopf dieser kulturpolitischen Strategie. Und dieser Zwangsverwalter, der dann eingesetzt wird, der hätte dann eben vollen Zugriff auf die Stadtverwaltung. Und es ist denkbar, aus meiner Sicht, das habe ich in den letzten Jahren so beobachtet, dass all diese Kulturorte der städtischen Kontrolle entzogen werden und religiösen Stiftungen überantwortet werden. Dafür gibt es in Istanbul in den letzten Jahren sehr viele Beispiele. Ich meine, es mag natürlich luxuriös erscheinen, sich in diesem Moment, wo alle sich um İmamoğlu selbst sorgen, sich um die Institutionen Sorgen zu machen. Aber die praktizierte Vielfalt und Offenheit, für die diese Kulturinstitutionen stehen, die müssen eben genau der Baustein für die multikulturelle und demokratische Post-Erdogan-Zeit sein, falls es je eine solche geben sollte.
Der Kunstkritiker Ingo Arend über Reaktionen aus der türkischen Kulturszene auf die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Der Weg bergab von der Demokratie zur Autokratie zur Diktatur, es mangelt derzeit wahrlich nicht an Anschauungsmaterial auf dieser Welt. Umso wichtiger ist und bleibt es, die ersten Anzeichen zu erkennen. Und dabei hilft, so bedrückend das ist, dabei hilft der Blick in die Geschichte oft auch in die Lokalgeschichte. In Freiburg im Breisgau ist es ab morgen möglich, im Dokumentationszentrum Nationalsozialismus. In der badischen Universitätsstadt gibt es viele einzelne Gedenkinitiativen, aber bis zur Realisierung eines umfassenden Erinnerungs- und Lernortes hat es lange gebraucht. Unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, Katharina Thoms, war heute in Freiburg und hat das Dokumentationszentrum vor der Eröffnung besucht.
Ein kleiner Bildschirm im dunklen Ausstellungsraum. Fotos der zerstörten Freiburger Synagoge, daneben zu sehen der Holocaust-Überlebende Max Eisenmann. Er erinnert sich, wie die Judenverfolgung in Freiburg für alle sichtbar wurde.
And the Nazis came and marched us through the in the morning. Marched us through the town. So everybody could see the Jew.
Am 10. November 1938 wurde er mit vielen anderen jüdischen Männern ins KZ Dachau deportiert. Unter dem Gejohle der Freiburger Bürger.
Oh, there was on the side and cheered, oh, clapped.
Alles passierte genau hier. Nur ein paar Meter entfernt stand Freiburgs Synagoge, zerstört von Nationalsozialisten. Mitte der 30er Jahre war das Fremdenverkehrsamt gebaut worden. Jetzt beherbergt das Gebäude das neue NS-Dokumentationszentrum mit der Dauerausstellung auf 3 Etagen. Bei den Bauarbeiten tauchte im Foyer ein Wandgemälde auf, das Urteil des Paares, allerdings im Stil des nationalsozialistischen Idealtypus von Mann und Frau. Die wissenschaftliche Leiterin Julia Wohlraab.
Wir haben uns dafür entschieden, dieses Gemälde teilzuverdecken. Wir haben lange darüber diskutiert. Wir wollten vermeiden, dass diese figürlichen Darstellungen diesen Raum dominieren und damit auch wirklich beklemmende Gefühle auslösen können.
Abwägen, nicht überwältigen, abstimmen. Mit vielen Initiativen, dem Gemeinderat, engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Das Credo sieht und spürt man in den Ausstellungsräumen. Kurze Texte, kleine biografische Episoden werden erzählt, Erinnerungsstücke gezeigt. Über die Weimarer Zeit, den in Freiburg vergleichsweise langsamen Aufstieg des NS. Die katholische Stadt hatte eine starke Zentrumspartei. Doch auch hier lief am Ende die Machtübernahme ohne große Gegenwehr. Mit dem Abstieg in den früheren kalten Luftschutzkeller taucht man ab in den NS-Terror. Auf beleuchteten Glastafeln zeichnen sich die Silhouetten markanter Häuser Freiburgs ab. Das Rathaus, die Universität, Geschäfte.
Und das ist die Einladung an alle Besucherinnen und Besucher, hinter die Fassaden zu blicken, um auf diese Weise sich kritisch auseinanderzusetzen mit der Geschichte, mit einzelnen Biografien, Akteurinnen und Akteuren, aber auch mit Verfolgungsgeschichte, die hier in Freiburg sehr verheerend gewesen ist.
Hunderte werden deportiert, vertrieben, ermordet. Lange gab es keinen zentralen Gedenkort in Freiburg. Vor 7 Jahren hat der Gemeinderat entschieden, das Dokumentationszentrum soll kommen und gut 14 Millionen Euro investiert. Dringend nötig, sagt Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn.
Dieser Krieg, der war mitten in dieser Stadt. Und all dieses Grauen von damals, das darf sich nicht wiederholen. Und deswegen müssen wir uns dagegen stellen und aufklären. Und daher soll es ein klares Ausrufezeichen in Zeiten, wo es immer weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gibt, sagen, das darf nicht verdreht werden, das darf nicht politisch instrumentalisiert werden.
Ohne eine engagierte Stadtleitung Vermutlich wäre es nie was geworden, sagt Marlies Meckel. Sie hat ganz früh den ersten Anstoß gegeben. Die 82-Jährige ist Kopf der Freiburger Stolperstein-Initiative. Daraus entstand die Idee für eine dauerhafte NS-Gedenkstätte schon vor mehr als 15 Jahren.
Um einfach irgendwo Zeichen zu setzen und die Menschen wieder, ich sag mal, zurück in die Stadt zu holen. Das ist so meine Intention.
Beim früheren Oberbürgermeister Dieter Salomon von den Grünen stieß sie auf taube Ohren. Auch die jüdische Gemeinde war zuerst gegen einen klassischen Gedenkort, der sie nur als Opfer, als Figuren der Vergangenheit darstellt. Eine befristete NS-Ausstellung entstand als Kompromiss mit großer Resonanz. Über die Jahre wurde mit vielen Initiativen ein neues Konzept für ein Dokumentationszentrum erarbeitet. Im Haus ist auch die Freiburger Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung eingezogen. Eine WG der Demokratie nennt es Freiburgs Oberbürgermeister. Der Bogen vom Gestern ins Heute. Leiter Michael Wiener.
Was ist eine Diktatur? Was ist Populismus? Was ist eine Gefährdung der Demokratie? Und wo sind zeitspezifische Unterschiedlichkeiten festzustellen? Aber wo gibt es tatsächlich die großen Linien, die man ziehen kann? Und das ist die schwierige, aber spannende Aufgabe von Geschichts- und Politikvermittlung.
Und der widmet man sich in Freiburg ab sofort im Dokumentationszentrum Nationalsozialismus. Katharina Thoms hat es sich für uns angesehen. Wenn die Bühnenscheinwerfer ausgehen, wird es schlagartig kalt. Im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Will heißen, wem gerade noch der Schweiß auf der Stirn stand, fängt, ist das Licht erstmal aus, fängt bald an zu frösteln. Und wer sich von einem jahrelangen Showleben verabschieden muss, dem fehlt erst einmal die emotionale Wärme von Applaus und Publikumsjubel. So eine Geschichte vom Bühnenabtritt erzählt Gia Coppola in ihrem neuen Film The Last Showgirl, in der Hauptrolle Pamela Anderson, Rekord-Playmate und Baywatch-Ikone der 90er. Als Showgirl Shelley ist sie ab heute bei uns in den Kinos zu sehen, deshalb jetzt ein Gespräch mit der Filmkritikerin Katja Nikodemus. Ja, nach mehr als 30 Jahren soll also in Las Vegas die Show The Razzle Dazzle eingestellt werden. Das ist die Show, in der Shelley auf der Bühne und dahinter zu Hause ist. Katja, wie reagiert sie auf das Aus ihrer Show?
Na, das ist ein Schock, eine Existenzkrise, der wir hier zuschauen. Und für Shelley kann man sagen, ist diese Show ihre Heimat, ihre Erfüllung, ihre Berufung. Und The Razzle Dazzle, auf Deutsch eben Blendwerk heißt das, das ist eine altmodische Show, also mit Kostümen und Pailletten. Eine Show, in der es eben nicht nur um leicht bekleidete Körper geht, darum geht es auch, aber auch eben um Choreografie im Rampenlicht. Und Pamela Andersons Tänzerin, die ist eben eine stolze Künstlerin. Wir sehen, wie sie Schmetterlingsflügel aus Stoff und Diademe aus Strass anlegt. Tja, und jetzt, wohin jetzt mit Anfang 60 in diesen Zeiten, in denen dann die anderen Hotels und Casinos ja nur noch an sehr jungen Nackttänzerinnen interessiert sind. Und diese Shelley muss sich jetzt plötzlich mit ihrem Leben und ihrer Zukunft auseinandersetzen, mit ihrer erwachsenen Tochter, die in der Pflegefamilie aufgewachsen ist. Und man kann sagen, eine Frau verliert die Bühne und den Boden unter den Füßen.
Tja, eine wechselvolle Geschichte hat ja auch Pamela Anderson hinter sich. Einst war sie klischeebeladene Baywatch-Blondine, dann war sie in letzter Zeit gefeierte Musical-Darstellerin, die nur noch ungeschminkt auftritt und sich für Tierrechte stark macht. Wie füllt sie jetzt diese Rolle aus?
Man kann sagen, in dieser Rolle, da steckt echt alles drin. Und die Handlung spielt ja im Wesentlichen Backstage. Also wir sehen eben das Getümmel vor den Spiegeln und die Durchsagen für den nächsten Auftritt. Wir sehen eben, wie Shelley sich aufbrezelt und schminkt, aber wie sie danach eben auch völlig ungeschminkt wieder nach Hause geht. Und wir sehen sie als so eine Art Zentrum- und Mutterfigur. Das spielt Pamela Anderson wirklich ganz toll, wie sie den jungen Kolleginnen Wärme gibt. Und Anderson gelingt es eben zum einen, die Oberflächlichkeit dieser Frau zu spielen, eine extreme Oberflächlichkeit, die wie so ein Schutz und wie eine Rüstung ist, aber dann eben auch die Erschütterung und die Verstörung einer Frau, die eben nicht weiß, wie sie demnächst die Miete bezahlen soll.
Nun ist ja die Filmgeschichte voller Las Vegas Filme und dementsprechend auch voller Las Vegas Bilder. So ganz bekannt ist ja der ewig wiederkehrende Kameraflug über den sogenannten Strip, also über den Las Vegas Boulevard. Sehen wir diese Bilder auch in The Last Showgirl?
Ja, das ist schon interessant. Also Las Vegas-Filme, die sind ja wie so eine Art Brennglas, mit dem man wirklich auf amerikanische Auswüchse und Deformationen blicken kann. Also der Glitz, die Show, die Reklame über diesem Loch in der Wüste, in das eben das Geld der Besucher reingeschmissen werden soll. Und in Gia Coppolas Film, da gibt es eigentlich diese altbekannten Las Vegas-Kulissen nicht. Man sieht den Strip eigentlich auch nie. Die Außenaufnahmen sind immer taghell. Manchmal blicken wir mit Shelley vom Dach des Hotelcasinos auf die Stadt und die sieht aus wie jede andere andere Großstadt in den USA. Das ist manchmal fast ein bisschen irritierend, weil man kein wirkliches Gefühl für den Ort bekommt. Aber darum geht's ja letztlich in The Last Showgirl, nämlich um eine existenzielle Desorientierung.
Jetzt haben wir von Gia Coppola schon mehrfach gesprochen, der Regisseurin. Man ahnt es, sie stammt aus der US-amerikanischen Kinodynastie. Ihr Großvater, die lebende Regielegende Francis Ford Coppola, ihre Tante, die Regisseurin Sofia Coppola, noch jede Menge andere Familienmitglieder. Welchen filmischen Weg schlägt denn jetzt diese 38-jährige Gia Coppola ein?
Sie hat ja immer wieder auf Sets ihrer Verwandten gearbeitet. Das habe ich auch nachlesen müssen. Also zum Beispiel jetzt auch in verschiedenen Gewerken, auch bei ihrer Tante Sofia Coppola hat sie Kostüme mitgemacht als Assistentin. Und man kann sagen, als Regisseurin, da beherrscht sie wirklich ihr Handwerk. Und wie bei ihren vorherigen Filmen interessiert sie sich ja jetzt hier in The Last Showgirls auch für Drifter, für aus der Bahn geworfene oder für eine neue Bahn suchende. Also sie ist mehr an Lebensgefühlen interessiert als jetzt an Stories und großen Geschehnissen. Und es zeigt sich jetzt hier in diesem Film auch an der Bildästhetik. Das ist wirklich sehr interessant. Die Ränder der Bilder, die sind immer leicht unscharf, fast unmerklich verschwommen, weil es eben Gia Coppola hier auf ihre Heldin ankommt, die im Mittelpunkt steht, im Mittelpunkt von allem und auch das Zentrum einer Stadt ist, in dem es letztlich keinen Platz mehr für sie gibt.
Katja Nikodemus, herzlichen Dank. Wir sprachen über The Last Showgirl. Der Film von eben dieser Gia Coppola mit Pamela Anderson in der Hauptrolle kommt heute auch bei uns in die Kinos. Ein Showgirl, wenn man das mal ganz großzügig mit dieser Berufszeichnung umgehen darf, ja, ein Showgirl war auch Alma Mahler. Geboren 1879 in Wien, Komponistin und Schriftstellerin, eine anregende Gesprächspartnerin und faszinierende Persönlichkeit, deren Nähe Künstlerinnen und Künstler suchten, die sie wiederum in ihre Salons einlud. Auch die prominenten Liebhaber und Ehemänner haben zu Ruhm und Ruf der Alma Mahler beigetragen, der Komponist Gustav Mahler zum Beispiel, der Architekt Walter Gropius, der Schriftsteller Franz Werfel und der Maler Oskar Kokoschka, um den es hier gleich gehen soll. 6 Kulturinstitutionen in Essen widmen Alma Mahler jetzt 3 Monate lang ihre Aufmerksamkeit. Doppelbildnisse heißt dieses große Projekt mit Konzerten, Performances, auch einem Symposium im Mai zum unverhohlenen Antisemitismus der Alma Mahler. Der soll nicht verschwiegen werden. Zum Auftakt heute die Ausstellung Frau in Blau im Folkwang-Museum. Anja Reinhardt hat sie gesehen.
Für Oskar Kokoschka war Alma Mahler die Windsbraut oder die Frau in Blau. So nennt der Künstler sie in seinen Gemälden, die nie einfach nur immer neue Bildvariationen von Alma sind.
Es geht um den Geschlechterkampf, es geht um das Porträt, es geht um diese existenziellen Themen, die er in der griechischen Mythologie auch festmacht, so Leben und Tod.
Erklärt die Kuratorin der Ausstellung im Essener Folkwang-Museum Anna Brohm. Wie eine Urgewalt bricht die 7 Jahre ältere Alma, seit einem Jahr Witwe, 1912 in die Welt des 17-jährigen Kokoschka. Sie begegnen sich in einem Wiener Salon.
Kokoschka war verzaubert von ihr und hat sie so dann sofort gezeichnet. Und eben diese Skizze war Teil der damaligen Schenkung und ist in der Sammlung geblieben.
Die Schenkung an Karl Ernst Osthaus, den Gründer des Folkwang-Museums, erfolgt einige Jahre nach der Entstehung der Zeichnung zusammen mit einem Gemälde. Ein Porträt Almas, das sich sehr stark an Leonardo da Vincis Mona Lisa orientiert. Alma im leicht gedrehten Profil mit einem angedeuteten Lächeln, im Hintergrund eine Gebirgslandschaft. Ungewöhnlich für Kokoschka, dass hier ein leuchtendes Türkisblau dominiert. Sowohl das Porträt als auch die Vorzeichnung bekommt Osthaus vom Architekten und Bauhausgründer Walter Gropius geschenkt, den Alma 1915 heiratet. Da ist die Affäre mit Kokoschka zwar schon vorbei, aber Gropius ist so eifersüchtig, dass er die Bilder loswerden will. Osthaus hat erst vor wenigen Jahren das Folkwang-Museum eröffnet und fördert junge Künstler der Avantgarde. Die Sammlungsgeschichte spiegelt sowohl private als auch politische Verwerfungen. Alma fordert ihr Porträt nach dem Ende der Ehe mit Gropius zurück. Die anderen Kokoschkas in der Sammlung werden im Zuge der nationalsozialistischen Säuberungsaktion entartete Kunst beschlagnahmt. Wenn mit der aktuellen Ausstellung in Essen nun also einige Bilder zurückkehren ins Folkwang-Museum, dann schließen sich damit gleich 2 Kreise. Denn hier geht es auch um Kokoschkas künstlerische Auseinandersetzung mit dem Anfang und Ende einer relativ kurzen, aber heftigen Affäre.
Diese erste Phase war schon für ihn eine, die aufrichtig emotional war. Dennoch hat Kokoschka immer seinen eigenen Mythos im Sinn. Es ist ja bei ihm grundsätzlich dieses wichtige Thema der Legendenbildung. Er überträgt es einfach ganz extrem auf die Themen seiner Kunst.
Die Alma der Anfangszeit, das verführerische, lockende Wesen, gemalt in leuchtenden Farben, verwandelt sich nach der Abtreibung des gemeinsamen Kindes in eine Katze. In dem düsteren, dunkelgrün-blauen Bild Stillleben mit Putto und Kaninchen.
Diese Katze wird eben als Alma gedeutet, weil sie eben so ihre Augen hat und weil sie so auf dem Absprung ist.
Kokoschka sieht sich selbst als Hasen, der deutlich an den von Albrecht Dürer erinnert. Überhaupt sind seine Anleihen an die Kunstgeschichte ein großer Spaß. In einem weiteren düsteren Gemälde, in dem Alma nackt neben ihm sitzt, deutet er mit dem Zeigefinger in ihren Schoß. Dreht er die christliche Ikonografie mit dem Fingerzeig Christi in den Himmel hier einfach um und deutet den Ursprung der Welt durchaus ketzerisch? Eindeutigkeit sucht der Betrachter zum Glück vergeblich. Dass Kokoschka dem Ende der Beziehung auch mit Humor und vor allem mit den Mitteln der Kunst begegnet, verdeutlichen die Kopien der lebensgroßen Alma-Puppe, die er 1918 hat anfertigen lassen. Ein seltsames sexuelles Wesen mit flauschigem Fell und groben Formen.
Von der er ja dann total enttäuscht ist und schreibt, sie wird ja aussehen wie ein Eisbärenfell oder so ein zottiger Bettvorleger.
So Anna Brohm. Diese Puppe malt Kokoschka auch immer wieder. 1919 im Gemälde Frau in Blau, das mit fast gewalttätigem Pinselstrich die Grobheit abbildet. Kokoschka schließt zu Beginn der 1920er Jahre mit dem Kapitel Alma ab. Im Museum Folkwang umfasst es zwei Räume, sehr dicht und sehr sehenswert.
Das findet Anja Reinhardt. Die Ausstellung Frau in Blau ist im Essener Folkwang-Museum bis zum 22. Juni zu sehen. Und die Musik von Alma Mahler ist beim Essener Komponistinnenfestival Her Voice zu hören. Darum geht es am Montagabend hier im Deutschlandfunk im Musikjournal ab 20.10 Uhr. In den Kulturmeldungen geht es jetzt um den Prozess gegen den französisch-algerischen Schriftsteller Boualem Sansal, der heute begonnen hat.
Vor knapp 4 Monaten wurde der Autor am Flughafen in Algier festgenommen. Die konkreten Hintergründe sind nach wie vor unklar, auch weil Sansals Anwalt die Einreise weiterhin verweigert wird, auch jetzt zum Prozessauftakt heute. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft 10 Jahre Haft für den krebskranken Schriftsteller gefordert. Das Urteil wird für den 27. März erwartet. Sansals deutsche Verlegerin Katharina Meyer zeigte sich bereits bei einer Solidaritätsveranstaltung im Deutschen Theater in Hamburg Anfang März höchst besorgt.
Das muss ich ganz ehrlich auch in der Dramatik sagen. Die Zeit läuft davon und ich stelle mir tatsächlich die Frage, ob wir ihn überhaupt jemals lebend wiedersehen.
So Katharina Meyer bei der Veranstaltung, die der RBB übertragen hat. Das Fälschen von Menschen verbieten. Das ist das Ziel einer Petition von über 100 Kulturschaffenden, gestartet von Autor und Komiker Marc-Uwe Kling, unterzeichnet von Schriftstellerinnen wie Nina George oder Sascha Stanisic. Es geht um Deepfakes, also um Bilder, Audios oder Videos, die realistisch wirken, in Wahrheit aber von einer KI generiert wurden. Zum Beispiel der Papst mit weißem Daunenmantel im Ghetto-Look. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner wenden sich mit ihrem offenen Brief an die Koalitionäre. Ihr Anliegen, Deepfakes von echten Menschen sollen verboten werden.
Es rollt ein Tsunami aus Fälschungen auf uns zu, der es immer schwerer macht, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Dadurch gefährden Deepfakes und Bots unsere Demokratie. Denn Demokratie braucht Vertrauen und Vertrauen braucht Wahrhaftigkeit.
Eine Kennzeichnungspflicht, wie von der EU vorgesehen, reicht in den Augen der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner nicht aus. Darüber hinaus fordern sie, Bots zu verbieten, die sich als Menschen ausgeben.
Verbieten wir diese Art manipulativer Bots nicht, dann werden unsere Debatten bald in einer Flut von KI-generierten Beiträgen aus Trollfabriken ertrinken. Dies ist kein Eingriff in die Redefreiheit. In den Worten des Historikers Yuval Noah Harari, Bots genießen keine Redefreiheit. Es verletzt die Rechte von niemandem, weil Bots keine Rechte haben.
So die Begründung der Petition im Wortlaut. Ein Appell an die Koalitionäre findet sich auch in der heutigen Ausgabe der FAZ. Kulturpolitik müsse jetzt runter vom Abstellgleis und rauf auf die politische Agenda, fordert dort der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Peter Kraus von Kleff. Er versteht die Kultur und speziell Bücher als Bollwerk der Demokratie.
Da schließen wir uns ihm an. Hanna Rau, vielen Dank. Der EU-Gipfel in Brüssel, die aktuelle Lage in der Türkei und die erste Frau an der IOC-Spitze. Über all das erfahren Sie mehr in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr. Hier am Mikrofon war Marja Elmenreich.